Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Auf den ersten Blick geht es um ein Visum zur Einreise nach Australien und um die Einreisebestimmung eines souveränen Landes. Mehr um nichts. Doch längst ist der Fall Djokovic mehr als das. Längst ist er ein Politikum, eine Posse, ein Drama und ein Beispiel dafür, wie aufgeladen die Impfdebatte mittlerweile ist und wie am Ende nur Verlierer entstehen, wenn nicht klug und transparent kommuniziert wird von allen Beteiligten. Novak Djokovic wurde schließlich das Visum entzogen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt, sagen die einen. Er selbst wittert politische Verschwörung. Gleich mehr dazu. Angesichts neuer Rekordinzidenzen warnt der Bundesgesundheitsminister vor schweren Wochen. Und in Sachen Impfpflicht ist Österreich einen Schritt weiter. Dort hat Kanzler Nehammer bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sieht die Impfpflicht ab 18 vor. Einzelheiten dazu auch gleich hier in dieser Sendung. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat einen weiteren Höchststand erreicht. Erstmals liegt er über einem Wert von 500 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern. Im Moment herrscht so etwas wie ein Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Und obwohl die Omikron-Variante zu eher weniger drastischen Krankheitsverläufen führt, fürchtet manche allein wegen der schieren Masse an Ansteckung eine Überforderung der Strukturen.
Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Interview mit der Bild am Sonntag. Der SPD-Politiker sorgt sich aufgrund der durch die Omikron-Variante stark steigenden Infektionszahlen. Zwar hat die Welle die Intensivstationen noch nicht erreicht, doch durch die schiere Masse an Infektionen drohen ganz neue Probleme, die zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen können. So beschrieb es Stefan Kluge, stellvertretender Zentrumsleiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem ZDF.
Wir haben jetzt hier und auch in anderen Kliniken eher das Problem, dass viele, viele Patienten sind auf der Normalstation und dass gleichzeitig Mitarbeiter ausfallen. Und das sind zwei neue Probleme. Und wir müssen jetzt viele Covid-Bereiche schaffen in vielen norddeutschen Kliniken auf der Normalstation. Und einige Patienten sind auch nicht Covid-krank, sondern kommen wegen anderer Probleme, Herzinfarkt, Schlaganfall und werden zufällig dann getestet, sind positiv.
Im Norden Deutschlands steigen die Infektionszahlen gerade ganz besonders. Bremen hat eine Inzidenz von fast 1.500. Auch der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb sorgt sich ob der Auswirkungen.
Die Gefahr liegt tatsächlich allein darin, dass doch so viele Fälle da sind, bei insgesamt ja einem geringeren Anteil von schweren Verläufen, dass dennoch diese absoluten Zahlen von Menschen, die schwer krank werden, dann doch zu Schwierigkeiten der Belegung in den Krankenhäusern führen und gleichzeitig eben die sogenannten kritischen Infrastrukturen halt so betroffen sind, dass viele Dinge dann einfach nicht mehr funktionieren. Das geht um die Schulen, das geht um Polizei etc. Das ist ja viel schon diskutiert worden. Also das sind genau die Punkte, um die es jetzt geht hier. Und da kann man im Moment in Bremen sagen, ja, wir kommen damit in dieser Höhe noch weitgehend klar damit.
Das Problem, so wird es auch der Berliner Virologe Christian Drosten nicht müde zu betonen, die Impflücke. Zu viele Menschen besitzen noch keinen Impfschutz, also keine Grundimmunität. Sie ist aber die Voraussetzung dafür, dass das Virus endemisch werden kann. Aber wegen des hohen Anteils Älterer in der Bevölkerung müssten wir das in Deutschland über Impfungen machen. Über natürliche Infektionen würden viel zu viele Menschen sterben, so Drosten im Tagesspiegel. Der Epidemiologe Zeeb unterstrich im Deutschlandfunk, dass sich die dafür notwendige Impfquote verändert habe.
Das ist immer abhängig von der Art der Variante des Virus, die wir haben. Omikron sehr infektiös und insofern geht es tatsächlich eher in die Nähe von 90%, die wir im Moment brauchen.
Derzeit haben in Deutschland 72,6% der Menschen vollen Impfschutz. Das entspricht etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Fast 21 Millionen sind ungeimpft. Er sehe nicht, wie wir diejenigen, die sich immer noch der Impfung verweigern, überzeugen können, erklärte Gesundheitsminister Lauterbach der Bild am Sonntag. Ohne Impfpflicht halte er es für ausgeschlossen, dass wir die Impfquote erreichen, die wir benötigten, um aus der Pandemie herauszukommen. Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, wollte sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks jedoch nicht festlegen, ob eine Impfpflicht tatsächlich zustande kommen wird.
Es geht noch darum, ganz viele praktische Fragen zu klären, die ungeklärt sind. Das ist ein Grund, warum ich sehr entschlossen sage, dass ich noch nicht festgelegt bin.
Wie sehr das Thema emotionalisiert, zeigte sich gestern auch bei zahlreichen Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen. So etwa in Hamburg, wo rund 3000 Menschen trotz eines Verbotes demonstrierten. Sich aber auch Gegenprotest regte mit Plakaten wie Impfen statt Schimpfen. Wer an den Protesten teilnimmt, ist lokal sehr unterschiedlich. Teilweise gehören aber Extremisten zu den Organisatoren, marschieren bekannte Neonazis in erster Reihe gegen die Impfpflicht. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang warnte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor einer neuen Szene von Staatsfeinden, welche gekennzeichnet sei durch eine Ablehnung des demokratischen Staatswesens. Corona sei nur der Aufhänger, um den Eindruck zu vermitteln, der Staat versage und tue nichts für die Menschen.
Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Aufgeladen ist das Thema Impfpflicht nicht nur hierzulande, sondern auch im Nachbarland Österreich. Erst gestern haben wieder zehntausende Menschen auch in der Wiener Innenstadt gegen die Corona-Politik der Regierung und die Impfpflicht demonstriert. Österreich hat eine ähnlich niedrige Impfquote wie Deutschland, aber eine mehr als doppelt so hohe Ansteckungsrate von über 1000, auch wenn man die Werte nicht eins zu eins länderübergreifend vergleichen kann. Besonders schnell ist man in Österreich jetzt in Sachen Impfpflicht. Bereits in der kommenden Woche könnte sie beschlossen werden, wie Wolfgang Fichtel berichtet.
Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer zeigt lächelnd Zähne. Lächelnd nicht, weil er den Gesetzentwurf für die Impfpflicht mit nur 2 Tagen Verspätung präsentieren kann, sondern weil er auch sonst einiges überstanden hat. Nehammer war mit der Omikron-Variante infiziert. Ein unfreiwilliger Selbstversuch, aber ein Erkenntnisgewinn.
Das Impfen nützt tatsächlich und ich bin sozusagen so begeistert davon, weil es sich auch so angefühlt hat. Ich hatte keine schweren Symptome. Die Impfung hat mir immer das gute Gefühl gegeben, nicht auf die Intensivstation zu müssen, nicht ins Krankenhaus.
Und jetzt steht er wieder im Kanzleramt. Neben ihm der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der auch Arzt ist und nickt, als wäre er auf Visite.
Die Impfung und die Infektion trainieren, wenn man so will, beide unser Immunsystem. Aber die Impfung macht das wesentlich sanfter und sicherer.
Viel werbende Worte für die Impfpflicht in einer Stunde Regierungspressekonferenz. Dabei sind die Einzelheiten schnell aufgezählt. In Österreich soll die Impfpflicht jetzt doch erst ab 18 Jahren gelten, nicht schon ab 14, wie bisher geplant. Das war von vielen kritisiert worden, auch mit Hinweis auf den Deutschen Ethikrat, der eine Impfpflicht für Jüngere ausschließt. Es wird eine Impfpflicht in Stufen sein. Stufe 1, das Gesetz soll doch schon ab Anfang Februar gelten, auch wenn eine wirksame Kontrolle, Stufe 2, erst ab Mitte März möglich sein wird, durch Abgleich des Melderegisters mit dem zentralen Impfregister. Auf Stufe 3 würden alle ganz gern verzichten, sagen sie, denn dann geht es um hartnäckige Impfverweigerer, denen bis zu 3.600 € Strafe drohen, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Ins Gefängnis muss aber niemand. Ziel sei ja nicht zu strafen, sondern die Menschen zum Impfen zu bewegen, sagt die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Deshalb ein paar neue Bremsklötze, bevor bestraft wird. 600 € jedes Vierteljahr, so geht's erstmal los für Ungeimpfte.
Das kann maximal 4-mal pro Kalenderjahr passieren. Sie können nicht öfter gestraft werden, um hier auch Willkür zu verhindern. Weil wenn ich jemanden kenne, der nicht geimpft ist und ich will den ärgern, könnte man theoretisch.
Und da wird die Ministerin nicht mehr konkreter. Positiv denken, das ist die Botschaft heute. Auch sie war früher mal gegen die Impfpflicht. Aber jetzt scheint eine breite Mehrheit im Parlament sicher. Nicht nur die Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grünen. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erkennt Besserungen in wesentlichen Punkten, wie sie sagt, und lobt. Die liberalen Neos hatten sich vor allem an der Impfpflicht ab 14 gestört. Das ist abgeräumt. Nur die Rechtspopulisten um FPÖ-Chef Herbert Kickl bleiben resistent dagegen. Er lässt weiter demonstrieren auf den Straßen Wiens, auch wenn inzwischen deutlich weniger kommen. 27.000 waren es trotzdem wieder, viele ohne Maske, mutmaßlich ungeimpft. Das aber lässt sich mit der Impfpflicht in Phase 2 und 3 deutlich wirksamer verfolgen. Mit Versprechen war Österreichs inzwischen nicht mehr ganz neue Regierung zuletzt sehr sparsam, ganz anders als beim Vorvorgänger. Aber ganz ohne Optimismus will der Gesundheitsminister diesmal nicht gehen.
Wenn wir das neue Impfpflichtgesetz also beschließen, dann stellen wir schon jetzt die Weichen für einen sorgloseren Herbst.
Österreich legt vor in Sachen Impfpflicht. Wolfgang Fichtel war das aus Wien. Vom Impfgegner zu Querdenker ist es nicht weit, mag man denken. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Nicht jeder Impfgegner leugnet gleich die Gefährlichkeit des Virus und wähnt sich als Opfer einer ganz großen Verschwörung. In manchen Fällen überschreiten sie aber beide eine Grenze, dann nämlich, wenn sie für ihre Ziele versuchen, einzuschüchtern und zu drohen. Markus Ambale.
Das Bundesinnenministerium berichtet von Erkenntnissen, dass Gegner der Corona-Maßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulen demonstriert haben und dass sie auch versucht haben, Schüler und Schülerinnen anzusprechen. Bei den Personen handelte es sich zum Teil auch um führende Vertreter der sogenannten Querdenkenbewegung. Berichtet wird außerdem von Drohungen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die den deutschen Staat und das deutsche Rechtssystem nicht anerkennen. Sie haben demzufolge Briefe und E-Mails an Schulen, Kitas und an Behörden geschickt. In manchen Schreiben sollen pseudo-juristische Argumente genannt worden sein, nach denen die Corona-Verordnungen und konkret die Maskenpflicht angeblich nicht rechtmäßig seien. Wie viele solcher Vorfälle es gab, das wird nicht aufgeführt. Das Innenministerium hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse, ob es im Zusammenhang mit den genannten Aktionen zu Straftaten gekommen ist. Eine Recherche sei nicht möglich, weil es für die Vorfälle keine bundesweit einheitliche Kategorie gäbe. Anlass für den Bericht des Innenministeriums war eine Anfrage der Linken im Bundestag an die Bundesregierung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen die Schreiben vor. Die Nachrichtenagentur dpa hatte zuerst berichtet. Die Bildungspolitikerin der Linken, Nicole Gohlke, spricht von alarmierenden Befunden. Sie fordert das Bundeskriminalamt und die Polizei in den Bundesländern auf, alles zu tun, damit Beschäftigte und Kinder ohne Angst in Schulen und Kitas gehen können. Die Linken-Politikerin warnt, was heute noch Hetze sei, das könne bald in tätliche Übergriffe übergehen.
Soweit Markus Sambale. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18.21 Uhr. Bei einer Geiselnahme im US-Bundesstaat Texas hat ein bewaffneter 4 Menschen fast einen halben Tag lang in einer Synagoge festgehalten. Die Polizei konnte schließlich alle Geiseln unverletzt befreien. Der mutmaßliche Täter ist bei der Aktion ums Leben gekommen. Während eines Gottesdienstes, der live im Internet übertragen wurde, hatte die Geiselnahme begonnen. Die Forderung des Täters lässt auch einen Tag danach noch viele Fragen offen. Julia Kastein mit der Suche nach Antworten.
Alan Smith aus Colleyville hatte die Schabbatfeier wie viele andere Gemeindemitglieder am Samstagmorgen live bei Facebook verfolgt, bis die Seite entfernt wurde, und sah zu, wie der Geiselnehmer den Rabbi und 3 weitere Menschen in seine Gewalt brachte. Bei CNN sagt sie:
I think the shocking part was that it was my community.
Der schockierende Teil ist, dass es jetzt meine Gemeinde getroffen hat. Aber dass es eine jüdische Gemeinde getroffen hat, überrascht mich nicht. Es ist furchtbar, aber die Zahl antisemitischer Vorfälle steigt. Wir Juden werden schon immer verfolgt und es fühlt sich fast hoffnungslos an, weil es sicher wieder passieren wird. Gut 10 Stunden hatte der Geiselnehmer den Rabbi und 2 weitere Gemeindemitglieder in seiner Gewalt. Eine weitere Geisel hatte er im Laufe des Nachmittags freigelassen. Über 200 Polizisten, darunter ein Spezialistenverhandlungsteam des FBI, das extra eingeflogen worden war, waren an dem Einsatz beteiligt. Ohne ihre Kommunikation mit dem Geiselnehmer hätte die Sache schlimm ausgehen können, so der zuständige FBI-Chef aus Dallas, Matthew DeSarno, in einer nächtlichen Pressekonferenz.
It's very likely this situation would have ended very badly early on in the day, had we not had professional consistent negotiation with the subject.
Gegen 21 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Synagoge gestürmt und die Geiseln unverletzt befreit. Der Geiselnehmer kam ums Leben. Wie genau, wollte die Polizei bislang nicht verraten. Auch zur Identität des Mannes haben die Behörden noch nichts gesagt, nur dass sie ihnen bekannt sei. Momentan gehen die Ermittler offenbar davon aus, dass der Mann alleine handelte. Die Ermittlungen seien global, auch die FBI-Büros in Tel Aviv und London involviert, so FBI-Agent DeSarno.
We do believe from our engagement with this subject that he was singularly focused on one issue.
Wir glauben, dass er auf ein bestimmtes Thema fokussiert war und dass das nichts spezifisch mit der jüdischen Gemeinde zu tun hatte, aber wir werden weiter nach Motiven suchen.
And we will continue on that path.
US-Medien berichten, dass der Geiselnehmer die verurteilte Terroristin Aifa Sadiqi freipressen wollte. Die Pakistanerin sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Fort Worth, nur rund 20 Kilometer von der Synagoge entfernt. 2010 war die Pakistanerin, die in den USA studiert hatte, wegen versuchten Mordes an US-Sicherheitskräften zu 86 Jahren Haft verurteilt worden. Sadiqi, Spitzname Lady Qaida, gilt unter Islamisten als Märtyrerin mit besonderem Kultstatus, so Juliette Kayyem, ehemalige Vizestaatssekretärin im Heimatschutzministerium und jetzt CNN-Mitarbeiterin. Das hat mit ihrem Geschlecht zu tun. Sie ist eine der wenigen Frauen, die nicht nur Terroristinnen sind, sondern auch festgenommen wurden. Und so wurde sie zur Märtyrerin. US-Präsident Biden bedankte sich in einer nächtlichen Stellungnahme für die geglückte Befreiungsaktion und erklärte, er werde weiter gegen Antisemitismus und Extremismus kämpfen. Die Republikaner nutzten den Vorfall bereits politisch. Noch bevor die Geiseln befreit waren, erklärte Senator Lindsey Graham, ein Trump-Vertrauter bei Fox News, habe ich es nicht gesagt, dass sich hier ein perfekter Sturm zusammenbraut? Das Erstarken des Terrorismus, weil die Taliban wieder in Afghanistan regieren. Al-Qaida macht da, was es will. ISIS geht's auch wieder richtig gut. Und unsere Grenzen sind kaputt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein paar Terroristen hierher kommen und Amerikaner töten.
Julia Kastein aus Washington. Nach dem unterirdischen Vulkanausbruch in der Nähe von Tonga im Südpazifik sind im Norden von Peru 2 Menschen aufgrund ungewöhnlich hoher Wellen gestorben. Auch in Japan gab es kurzfristig Tsunami-Warnungen. Es blieb bisher jedoch bei einem großen Schreck, berichtet aus Tokio Katrin Erdmann.
Entlang der nordöstlichen Pazifikküste Japans hat die Wetterbehörde die Menschen am frühen Sonntag in Alarmbereitschaft versetzt. Wegen mehrerer Tsunami-Warnungen infolge des Vulkanausbruchs bei Tonga Ende der Woche sollten sich mehr als 200.000 Menschen vorsorglich in Sicherheit bringen und den Küsten fernbleiben. Nach und nach nahmen die Behörden schließlich die Tsunami-Warnungen zurück. Zwar hatte es in einigen Regionen wie in der Präfektur Iwate südlich von Fukushima Flutwellen von rund 1 Meter Höhe gegeben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch niemand. Auch Schäden habe es nicht gegeben, berichten japanische Medien übereinstimmend. Dort hieß es auch, die Regierung habe direkt ein Verbindungsbüro beim Regierungschef eingerichtet, das alle Informationen sammle, bis sich die Lage insgesamt beruhigt habe. Die letzte Tsunami-Warnung hatte es in Japan 2016 gegeben. Der Ausbruch des unterirdischen Vulkans vor Tonga hatte auch in anderen Regionen der Welt zu ähnlichen Warnungen geführt.
Nino Cerutti gilt als ein Pionier der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert. Zusammen mit Giorgio Armani hat er eine Weile reichen und anspruchsvollen den Kleiderschrank gefüllt und sie gekleidet. Jetzt starb der bekannte italienische Modedesigner im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont. Elisabeth Ponkratz mit einem Nachruf.
Wir haben einen Mann mit Talent verloren, einen außergewöhnlichen Designer, einen Mann, der seiner Zeit voraus war und einen wundervollen Mentor, dem viele Menschen so viel verdanken. Mit diesem Post auf ihrer Facebook-Seite verabschiedet sich die Firma Lanificio Fratelli Cerutti von ihrem langjährigen Unternehmenslenker Nino Cerutti. Er war ein Pionier in der Modebranche, hat vieles ins Rollen gebracht und er hat viele Designer beeinflusst. Schon mit 20 Jahren übernahm er nach dem frühen Tod des Vaters die Stofffabrik der Familie in Piemont und brach dafür sein Philosophiestudium ab. Seine erste Herrenkollektion kam unter dem Namen Hitman auf den Markt. Später gründete er in Paris und nicht in Italien das Luxusherrenmodehaus Cerutti 1881. Er selbst erinnert sich noch Jahre später an diesen wichtigen Schritt. Es war damals 1966, als wir die Idee hatten, nach Paris zu gehen und dort ein Modehaus zu gründen. Die internationale Bedeutung Italiens war damals eine ganz andere. Berühmt wurde die Cerutti-Jacke in den 70er Jahren, die weniger starr und viel weicher war als die üblichen Jacken. Der Stil des Hauses begeisterte viele Stars. Zunächst in Europa, dann auch in Hollywood, wo Schauspieler wie Michael Douglas, Richard Gere oder Jack Nicholson seine Kollektionen trugen. Als wir damals all die Kleidungsstücke gemacht haben, die Jack Nicholson in dem Film Hexen von Eastwick getragen hat, bin ich damals nach Los Angeles gefahren. Ich war in seinem Haus und blieb auch noch länger dort. Normalerweise haben wir die Sachen nur ausgeliefert. Die französischen Schauspieler hingegen sind in unser Atelier nach Paris gekommen. Das war viel bequemer. Cerutti ebnete auch Giorgio Armani den Weg, den er in den 60er Jahren als Designer eingestellt hatte. In einer ersten Reaktion würdigte Amani Cherutia als einen Menschen, der einen echten und positiven Einfluss auf sein Leben gehabt habe. Er habe einen scharfen Blick gehabt, eine echte Neugier und die Fähigkeit, etwas zu wagen. Im Laufe der Jahre weitete der Unternehmer aus dem Piemont die Herrenmarke Cerruti auf immer mehr Artikel aus. Es folgten die Damenlinie, Parfums, Tennis- und Skibekleidung. Ab Mitte der 90er Jahre war Cerruti der offizielle Designer des Ferrari Formel 1 Teams. Anfang der 2000er Jahre verkaufte Cerruti sein Unternehmen. Doch noch lange trug er seine eigenen Stücke. So erzählte er etwa 2015. Das ist ein Kordmantel mit Alpaka-Pelz gefüttert, erst von 1952. Das ist der älteste Mantel, den ich habe. Ich trage ihn immer noch. Nun ist er im Alter von 91 Jahren im Nordwesten Italiens gestorben. Er habe wegen einer Hüftoperation im Krankenhaus gelegen.
Trauer um Modeschöpfer Nino Cerruti, das war der Nachruf von Elisabeth Ponkratz um genau 18.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ende einer 10-tägigen Corona-Posse. Nach zwei Gerichtsverhandlungen steht nun fest, der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic darf nicht nach Australien einreisen. Er muss das Land verlassen. Sein Visum ist für einen Ungeimpften nicht gültig. Dabei könnte man es belassen. Aber schon längst ist dieser Fall Djokovic ein Politikum. Australiens Premierminister Scott Morrison hat die finale Gerichtsentscheidung gegen den Tennisstar begrüßt mit den Worten: Jetzt ist es an der Zeit, wieder den Tennissommer zu genießen. Sein serbischer Amtskollege dagegen nennt die Entscheidung skandalös. Der serbische Präsident Vucic wählte noch viel drastischere Worte. Djokovic selbst, er hat sich enttäuscht gezeigt und verzichtet auf weitere Kommentare bislang. Er setzt sich gleich ins Flugzeug und verlässt Australien. Holger Senzel über das Ende einer Petitesse mit vielen Verlierern.
Richter James Alsops ruhige Stimme war ein scharfer Kontrast zu der Aufregung um den Fall Djokovic. Der Antrag wird zurückgewiesen, so die einstimmige Entscheidung des Bundesgerichtes in Melbourne. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.
The orders of the court are: 1. The amended application be dismissed with costs.
8 Stunden zuvor war der Tennis-Weltranglisten-Erste vom Abschiebehotel in Melbourne Stadtteil Carlton aufgebrochen, um die Verhandlung vom Büro seiner Anwälte aus online zu verfolgen. Fotografen und Kameraleute umringten den weißen Kombi bei der Abfahrt. Djokovic saß mit Maske im Fond. Die Entscheidung des Einwanderungsministers, Djokovics Visum für Australien zu annullieren, sei irrational, argumentierten seine Anwälte. Von dem ungeimpften Serben gehe aufgrund seiner überstandenen Covid-Erkrankung keinerlei Ansteckungsgefahr aus. Vielmehr gehe es der Regierung darum, Djokovic zum Sündenbock für alle Ungeimpften zu machen und ein Exempel zu statuieren. Die australische Regierung hatte kurz vor der Verhandlung den Ton noch einmal verschärft. Das Gesundheitsrisiko durch den Tennisprofi sei tatsächlich äußerst gering, jedoch sei der Serbe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Mit seinem Aufenthalt fördere er nämlich die Anti-Impf-Stimmung im Lande.
These grounds focus on whether the decision.
Das Gericht hatte hier nur zu prüfen, ob die Entscheidung irrational oder juristisch fragwürdig war, erklärte der vorsitzende Richter. Wir entscheiden hier nicht über die Weisheit dieser Entscheidung.
Or wisdom of the decision.
This is Nine News with Peter Overton.
Good evening. First tonight, Novak Djokovic's fate has finally been decided.
Es ist natürlich die Nachricht in Australien. 10 Tage lang hat das Tauziehen um Djokovic das Land in Atem gehalten. Und die Sympathien für den besten Tennisspieler der Welt sind von einem ohnehin schon niedrigen Niveau in dieser Zeit völlig in den Keller gestürzt. In einem Land, das so sehr gelitten hat unter den Einschränkungen der Pandemie und in dem über 90% der Bevölkerung vollständig geimpft sind, stößt der bekennende Impfgegner Djokovic auf wenig Verständnis. Um ohne Impfung einreisen zu können, hatte er eine überstandene Covid-Infektion geltend gemacht. Aber auch da gab es Ungereimtheiten.
This is 7 News with Angie Assens.
The saga is finally over.
Das Drama ist vorbei. Gegen die Entscheidung des Bundesgerichtes gibt es keine Berufungsmöglichkeit. Er sei extrem enttäuscht, erklärte Novak Djokovic nach dem Prozess. 9-mal hatte er die Australian Open gewonnen. Mit seinem 10. Sieg wollte er dieses Jahr als bester Spieler aller Zeiten Tennisgeschichte schreiben. Zeit, dass wir uns wieder auf die Australian Open konzentrieren, kommentierte Premierminister Scott Morrison.
Und um 19.05 Uhr können Sie hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar hören zum Finale im Fall Novak Djokovic. Und jetzt echter Sport mit Matthias Friebe.
Wir beginnen mit Fußball. Keine Sieger in der Nachmittagspartie der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Beide Tore beim 1:1 fielen in der ersten Halbzeit. Martin Raspe.
Die Frankfurter Eintracht wird mit dem Unentschieden leben können. Viel Kampf, viel Laufbereitschaft war in der Begegnung vor dem Tor, allerdings nicht allzu viel los. Nach dem Treffer von Kamada nach 22 Minuten verpasste es die Eintracht nachzulegen. Die Augsburger, zu diesem Zeitpunkt etwas angeschlagen, fingen sich dann aber wieder und konnten das Spiel offen gestalten. Der Ausgleich durch Gregoritsch nach 38 Minuten war allemal verdient. Die Führung wäre sogar möglich gewesen. Die Frankfurter Defensive aber hatte auch immer wieder etwas dagegen.
1:1 zur Halbzeit zwischen Fürth und Bielefeld im Kellerduell der Bundesliga und jetzt live zur Handball-EM Deutschland gegen Österreich. Die Halbzeitreportage von Daniel Neuhaus.
Was ist das für ein packendes Handballspiel zwischen Deutschland und Österreich. Wir sind auf der Zielgeraden der ersten Halbzeit. 15 Sekunden noch und Österreich führt mit 2 Treffern, hat sich hier längst in einen Rausch gespielt. Das ist genau das, was Alfred Gislason, der Bundestrainer, vermeiden wollte, dass die Österreicher hier Blut lecken gegen den großen Favoriten, angetrieben von bestimmt 1000 österreichischen Fans, die es nicht weit haben. Die Grenze liegt ja mehr oder weniger an der Stadtgrenze von Bratislava und das beflügelt dann doch ganz enorm diese Unterstützung von den Tribünen. Die Deutschen haben nervös begonnen, obwohl sie einen super Keeper heute im Kasten haben. Thiel Klimke, der hatte einen unglücklichen Auftritt im ersten Spiel gegen Belarus. Alfred Gislason hat ihm wieder das Vertrauen geschenkt. Er hat schon 8 Paraden gezeigt. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Und jetzt kommen die Deutschen. Sie haben einen Freiwurf an der gestrichelten, müssen den aber direkt ausführen. Heimann steigt hoch und wirft mit der Schlusssekunde und der Schlusssirene trifft er und verkürzt. Ein echtes Kunststück gelingt auch nicht immer. Jetzt gibt es noch den Videobeweis obendrauf. Das hat uns noch gefehlt und deshalb gibt es auch Pfiffe. Bin gespannt, was jetzt hier passiert. 14:16 steht noch auf der Anzeige Tafel und dann bin ich dann tatsächlich mal gespannt, was hier jetzt noch passiert. Die Spieler wissen es selber nicht. Sie gehen zu den Offiziellen, wollten eigentlich schon vom Spielfeld. Es gibt aber eben den Videobeweis. Es wird sich da nochmal diese Situation angeguckt, gerade rund um den Freiwurf. Und die Frage ist, Goal or no goal? So steht es auf dem Videowürfel in Bratislava. Mm-mm. Der Spielverlauf, ein packender, weil die Österreicher stark anfingen und die Deutschen übernervös waren. 3:0 stand es. Erst dann kam das deutsche Team zurück ins Team, ins Spiel und verkürzte dann zusehends, hielt die Partie offen, aber die Österreicher, die nach einem schwachen Auftakt gegen Polen mit dem Rücken zur Wand stehen, was ihre Zukunft in diesem Turnier angeht. Sie spielen richtig gut, sie spielen eigentlich über ihre Verhältnisse und jetzt gibt es die Entscheidung, was diese Situation.
Soweit Daniel Neuhaus, da ist die Leitung nach Bratislava wohl zusammengebrochen. 2 Tore Vorsprung also für Österreich zur Halbzeit. Die zweite Halbzeit und das Endergebnis hören Sie dann in Sport am Sonntag hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19.10 Uhr. Wir kommen zum Wintersport. Dort, wo ein großes Fanspektakel früher war, war es diesmal ruhiger, wenngleich doch einige Tausend an der Schanze sein durften im polnischen Zakopane. Unabhängig davon ist und bleibt Karl Geiger bester deutscher Springer in dieser Saison. Martin Thiel.
Karl Geiger hält die deutschen Fahnen hoch und springt bei schwierigen Rückenwindbedingungen in Zakopane auf Platz 2. Nur der Norweger Marius Lindvik war nicht zu schlagen. Für Geiger war der Platz auf dem Siegerpodest wichtig fürs Selbstvertrauen, war doch nach der Vierschanzentournee in ein kleines Loch gefallen. Jetzt ist der Skiflug-Weltmeister wieder da. Mit Sprüngen auf 134,5 und 135,5 Meter bestätigt er seine Form und festigt Platz 2 auch im Gesamtweltcup. Der Rest des deutschen Teams war eher gefrustet, denn mit Geiger schafften nur noch 2 den Sprung in den zweiten Durchgang. Zweitbester Deutscher war Markus Eisenbichler auf Platz 10, Severin Freund wurde 20.
Beim Heimweltcup in Klingenthal gab es für die nordischen Kombinierer keine Podestplätze an diesem Wochenende. Alexander Schubert berichtet, dass auch heute wieder ein Österreicher ganz vorne war.
Schon beim Springen legte der Österreicher Johannes Lamperter den Grundstein für seinen erneuten Weltcup-Sieg hier in Klingenthal. Nachdem der 20-jährige Weltmeister des Vorjahres bereits den Wettkampf gestern in der Vogtland Arena gewinnen konnte, war er auch heute der Beste. Im 10-Kilometer-Langlauf setzte er sich zu Beginn der fünften und abschließenden 2-Kilometer-Schleife entscheidend aus einer dreiköpfigen Führungsgruppe ab. Er siegte vor dem Esten Christian Ilves und seinem österreichischen Teamkameraden Franz Josef Rehl. Durch den Sieg übernahm Lamperter auch das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden. Die Deutschen vergaben bessere Platzierungen heute bereits auf der Schanze. Als bester Deutscher wurde Vinzenz Geiger am Ende 7.
Heimweltcup auch für die Rodler in Oberhof, Sieg für die deutsche Teamstaffel und bei den Frauen die Ränge 2 und 3 für Julia Taubitz und Anna Bärreiter beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egler und auch die Biathleten mit einem Heimweltcup den letzten Tag in Ruppolding, fast auf Ekali zusammen.
Selten waren die Chancen in diesem Jahr größer, aufs Podium zu laufen für die deutschen Biathleten als heute in Ruppolding. Doch am Ende gehen die dann allesamt leer aus. Trotzdem ein starkes Ergebnis aus deutscher Sicht, vor allen Dingen eben bei den Männern. Eric Lesser landet beim Sieg des französischen Seriensiegers Quentin Fillon-Maillet auf Platz 6. David Zobel wird 10. Benedikt Doll rutscht nach zeitweiliger Führung nach 4 Schießfehlern auf Platz 11 ab. Überhaupt nichts zu holen gab es heute für die deutschen Frauen. Da ging die Beste aus dem Sprint, Franziska Hildebrand mit Startnummer 17 ins Rennen. Doch 3 Schießfehler sind einfach zu viel. Am Ende Platz 20. Der Sieg geht, wie fast immer, an die Norwegerin Marte Oldbø-Røiseland.
Und das alles ausführlich dann in einer halben Stunde in Sport am Sonntag.
Wieder mit Matthias Friebe. Ganz herzlichen Dank für den Sport in dieser Sendung. Das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.